In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier. Und heute wird es um das Thema Einziehung gehen im weitesten Sinne, also insofern auch tatsächlich als Fall die schon medial durchaus präsenten Clan-Immobilien, die eingezogen worden sind. Und die Verantwortliche dafür ist heute dann auch zu Gast, nämlich Oberstaatsanwältin Marion Schwag. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Stell dich doch einfach erstmal kurz vor und ich hatte es dir schon kurz im Vorgespräch angedroht, auch mit der Frage, ich bin jetzt extra nach dem zweiten Staatsexamen in Richtung Strafrecht gegangen und in Richtung Staatsanwaltschaft gegangen, weil ich mit diesen ganzen sachenrechtlichen Fragen, Immobiliarsachenrecht, Grundschuldeintragung und so weiter, dann irgendwie doch mal abschließen wollte und dich hat das Ganze jetzt eingeholt. Also warum wird man Staatsanwältin, um dann doch wieder Immobiliarsachenrecht zu machen?
Das war nicht von Anfang an der Plan. Ich habe 2007 bei der Behörde angefangen als Proberichterin und war dann erstmal in der Allgemeinabteilung tätig, bevor ich dann für die zweite Station zum Sozialrecht gewechselt bin und dann aber auf eigenen Wunsch hierher zurückgekommen bin, weil ich eben wirklich Staatsanwältin werden wollte und war dann auch die ganzen ersten Jahre in verschiedenen allgemeinen Abteilungen eingesetzt, bevor ich dann 2019 zur damals neu gegründeten Abteilung für Vermögensabschöpfung gekommen bin. Das hat sich einfach so ergeben, dass ich da angesprochen worden bin in dem Zusammenhang. Ich hatte kurz vorher ein Verfahren in den allgemeinen Abteilungen, wo es auch um Vermögensabschöpfung ging, allerdings um Kontoguthaben. Und das Thema hat mich dann einfach interessiert, weil ich es eben sehr spannend fand, diese Gelder dann in die Geschädigten zurückzuführen. Und in dem Zusammenhang habe ich eben die Kollegen hier dann kennengelernt und bin dann in die Abteilung rübergewechselt. Und dass ich dann in die Immobiliensparte in Anführungsstrichen reingerutscht bin und da jetzt sozusagen die Ansprechpartnerin für alle diese Fragen bin, das hat sich dann im Laufe des Verfahrens ergeben, was ich heute mitgebracht habe. Hätte ich mir so auch nicht träumen lassen. Zivilrecht war jetzt wirklich nicht unbedingt mein Lieblingsfach im Studium, aber mittlerweile muss ich sagen, dass, wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat, das wirklich ein sehr spannendes Feld ist. Und gerade Vermögensabschöpfung ist auch, was unsere Tätigkeit hier betrifft, unheimlich wichtig aus meiner Sicht, weil wir da wirklich große Erfolge erzielen können, die auch nachhaltig sind.
Das korreliert ja auch quasi mit den politischen Forderungen dann dazu immer. Also Straftaten dürfen sich nicht lohnen. Das ist quasi die Überlegung, die hinter den Vermögensabschöpfungen dann steht. Vielleicht gibst du erstmal einen kurzen Überblick, was sich jetzt alles hinter Vermögensabschöpfung verbirgt.
Im Prinzip hast du es schon auf den Punkt gebracht, Straftaten dürfen sich nicht lohnen. Das ist unser Ziel und unser Credo, dass wir nämlich alles das, was Täter durch eine Tat erlangt haben, ihnen wieder wegnehmen, also die in Schieflage geratene Vermögenslage wieder gerade rücken. Es geht hauptsächlich darum, dass wenn Tatbeute irgendwo von den Tätern versteckt wurde, erlangt wurde, dass wir die wieder aufspüren und dann eben versuchen, die einzuziehen, teilweise auch über Wertersatz, wenn das ursprünglich Erlangte nicht mehr da ist, dass man dann eben auch an das legale Vermögen geht und diese Werte dann einzieht und die dann eben in der Verstreckung dann den Geschädigten wieder zuführt. Wenn es keine Geschädigten gibt, wie zum Beispiel bei Betäubungsmitteltaten, dann geht das Geld, was wir einziehen, an den Staat. Aber vorrangiges Ziel ist halt wirklich, dass bei den Tätern nichts verbleibt, was sie durch diese Taten erlangt haben. Und da muss man klar sagen, das macht sich auch bemerkbar, wenn man das erfolgreich macht. Geld oder Gefängnisstrafen sind meistens schon eingepreist. Aber wenn dann tatsächlich die Tat an sich sich überhaupt nicht gelohnt hat, weil das, was man erbeutet hat, wieder weg ist, das hat dann tatsächlich einen Effekt.
Also eingepreist heißt im Endeffekt, wenn ich mich irgendwie entschließe, jetzt quasi bewusst Straftaten zu begehen, Vermögensstrafrechten, Betäubungsmittelhandel, was auch immer, dann rechne ich irgendwie schon damit, irgendwann werde ich erwischt. Aber wenn ich meine 2-3 Millionen gemacht habe, dann rechne ich das auf den Stundenlohn für 4 Jahre Gefängnis mit an und dann habe ich immer noch das Geld, wenn ich irgendwie aus dem Gefängnis dann später herauskomme. Und wenn aber dann ich herauskomme und das Geld dann auch weg ist, dann ist meine Rechnung natürlich nicht aufgegangen.
Genau, dann habe ich im Prinzip das Ganze für nichts gemacht, dann ist nichts übrig geblieben, außer die Gefängnisstrafe. Und das ist natürlich unser Ziel. Da gibt es auch ein sehr schlagkräftiges Wort, was mal eine Mutter einer arabischen Großfamilie geprägt hat. Die hat nämlich damals gesagt, Knast macht Männer. Also die Strafe war tatsächlich wirklich eingepreist bei der Tat, um die es damals ging. Aber als dann das Geld auch noch weg war, da waren sie dann nicht mehr ganz so freudig bei der Sache.
Knast macht nicht reiche Männer.
So sieht's aus.
Von den Zahlen her haben wir aber auch irgendwie immer wieder diesen Erklärungsbedarf. Wir haben relativ hohe Einziehungssummen, die so im Jahr dann da insgesamt festgelegt werden, rechtskräftig in den Urteilen und so weiter. Und wenn man das dann so gegenüberstellt, was kommt denn dann fürs Land Berlin, für die Staatskasse raus, ist das ein relativ geringer Betrag. Und dann wundern sich gerne Rechtspolitiker und so weiter, woran das denn dann tatsächlich liegt.
Zum einen muss man natürlich sagen, Strafrecht ist präventiv, sondern repressiv. Das heißt, wir kommen immer erst auf den Plan, wenn die Straftat praktisch schon begangen wurde, das Geld schon erbeutet wurde und das wird dann ja meistens auch recht schnell weitertransferiert von den Tätern, eben auch vielfach ins Ausland. Das heißt, wenn wir anfangen zu ermitteln, dann folgen wir natürlich der Spur des Geldes und versuchen möglichst viel von dem ursprünglich Erlangten wiederzubekommen. Das ist aber eben nicht immer in vollem Umfang möglich. In der Vollstreckung wird dann nochmal nachgefasst, da wird dann weiter ermittelt, aber für die Vorabsicherung kriegt man meistens nur noch erstmal einen kleinen Teil. Und dann muss man natürlich auch sagen, gerade im Rahmen der Vollstreckung, wenn es Geschädigte gibt, der Großteil der Gelder oder wenn es Geschädigte gibt, geht natürlich alles Geld wieder an die zurück, damit die eben von den Straftaten keinen Schaden erleiden. Und nur wenn es keine Geschädigten gibt oder diese keine Ansprüche geltend machen, dann geht das Geld in den Haushalt. Was die Diskrepanz zwischen den Einziehungssummen und dem, was tatsächlich in der Justizkasse dann am Ende landet, dann erklärt.
Und auch im Ermittlungsverfahren, wo wir dann ja auch mit Vermögensarresten und so weiter arbeiten, die erstmal abstrakt quasi die Schadenssumme, so viel müsste der Beschuldigte irgendwie aus der Tat erlangt haben, festlegen. Was dann tatsächlich das Gericht dann festlegt als Einziehungssumme, ist dann immer noch der abstrakte Betrag, was dann tatsächlich sichergestellt werden kann und eingetrieben werden kann, schon von vornherein durch die Beschlagnahmen oder auch später, ist dann erst der nächste Schritt. Und was dann davon an die Geschädigten ausgekehrt wird und dann tatsächlich bei der Staatskasse verbleibt, ist dann quasi nochmal eine Stufe unten drunter und daher diese Diskrepanz.
Okay. Genau, das ist praktisch der Unterschied zwischen Soll und Ist. Also Soll wäre schön, wenn wir alles kriegen würden und ist halt das, was tatsächlich vorhanden ist oder was wir in der Vollstreckung eben noch erlangen können.
Wie lange können wir denn die Sache noch in der Vollstreckung erlangen?
10 Jahre. Also wir haben wirklich Zeit zu gucken und den Leuten dann da auch auf die Füße zu treten. Wenn die dann wieder Arbeit aufnehmen, auch wenn sie im Gefängnis arbeiten, dann wird das Geld tatsächlich gepfändet und eben auch noch für Ermittlungen, dass wir das Geld vielleicht, was sie durch die Taten irgendwohin verschoben haben, auch noch aufspüren.
Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Betäubungsmittelhändler habe, der irgendwie für seine Tat 10 Jahre bekommt, ist es dann nicht ein bisschen absurd, wenn ich dann einen Einziehungstitel über 10 Jahre habe und weiß, es wird sich allenfalls auf irgendwelchen Erwerb im Gefängnis beziehen können?
Es muss ja nicht nur. Man kann ja auch gucken, wie gesagt, wohin er das Geld verschoben hat. Das wird ja oftmals dann auch an Familienangehörige weitergereicht. Da kann man dann natürlich neue Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche eröffnen und dann versuchen, auf diese Weise an das Erlangte zu kommen. Beim Betäubungsmittelrecht muss man natürlich auch sagen, da sind die Summen immer sehr hoch, weil Betäubungsmittel eben sehr teuer sind. Aber der Gewinn, den die tatsächlich machen, der ist natürlich deutlich geringer. Also das Geld, was sie tatsächlich erwirtschaften, ist geringer als das, was wir tatsächlich einziehen, weil wir eben den kompletten Wert der Betäubungsmittel einziehen, den die auch erstmal bezahlen müssen. Aber grundsätzlich ist auch in diesen Fällen so, dass wir eben oft auch viel Bargeld finden, wenn wir dann bei denen durchsuchen gehen. Und das wird natürlich alles auf die Einziehungssumme dann im Zweifel angerechnet.
Aber das wäre dann quasi dieses Bruttoprinzip. Ich kann mich nicht irgendwie als Verurteilter darauf berufen. Na gut, ich habe zwar Betäubungsmittel für 2 Millionen verkauft, aber ich habe ja auch für 1 Million eingekauft. Also insofern nur 1 Million, sondern wir hätten dann gerne die kompletten 2 Millionen.
Alles, was für die Tat aufgewendet wird, kann nicht in Abzug gebracht werden.
Was jetzt tatsächlich mit der Arrestierung ganz gut geklappt zu haben scheint, erstmal waren 2018, wo man dann bei einer Großfamilie, die im Verdacht steht, da quasi illegale Geschäfte zu betreiben und die entsprechenden Gelder dann über verschiedene Angehörige und so weiter, ja, letztlich zu waschen, die Herkunft zu verschleiern und so weiter, aber dann trotzdem zu investieren, dass da seitens der Staatsanwaltschaft dann 77 Immobilien insgesamt beschlagnahmt worden sind. Wie beschlagnahmt man eine Immobilie?
Das geht sogar relativ einfach. Also man holt sich natürlich erstmal den entsprechenden Beschlagnahmebeschluss beim Ermittlungsrichter und dann wendet man sich ans Grundbuch und teilt denen den Beschluss mit, macht eine Pfändungsschreiben an das Grundbuch und die tragen dann im Grundbuch den Beschlagnahmevermerk ein. Und damit ist diese Immobilie dann erstmal beschlagnahmt. Also man holt sich im Grunde genommen erstmal nur eine Grundbuchposition.
Das heißt, die Familie oder diejenigen, die in dem Haus wohnen, die wohnen da auch weiterhin drin und es ist quasi einfach nur von einer Weiterveräußerung gesichert.
Genau, also niemand kann dieses Grundstück dann gutgläubig erwerben, aufgrund des Beschlagnahmevermerks, der im Grundbuch eingetragen ist. Die Mieter sind erstmal davon nicht betroffen, die wohnen weiter in der Immobilie, die kann genutzt werden. Deswegen war es in diesem Verfahren eben auch notwendig, dass wir dann im zweiten Nachgang nochmal zusätzlich die Mieten beschlagnahmt haben aus den Immobilien, die tatsächlich vermietet waren, weil die eben von dem ursprünglichen Beschlagnahmebeschluss nicht erfasst waren und wir natürlich nicht wollten, dass diese Nutzungen weitergezogen werden können von der Tätergruppe.
Über welche Summe reden wir denn insgesamt? Über welches Volumen mit den 77 Immobilien und den damit einhergehenden Mieteinnahmen?
Also der Wert der Grundstücke, der ist natürlich seit dem Erwerb enorm gestiegen. Die sind zwischen 2008 und 2017 damals erworben worden. Da waren die Summen gar nicht so hoch. Das waren zum Teil wirkliche Schrottimmobilien, die dann saniert worden sind. Einer der aus der Tätergruppe hat mal irgendwann so einen Wert in den Raum geworfen, dass aus seiner Sicht das jetzt alles irgendwie 200 Millionen Euro wert wäre, diese Grundstücke. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber es dürfte schon etliche Millionen sein, die diese Grundstücke tatsächlich wert sind. Und was die Mieten betrifft, da reden wir jedes Jahr über mehrere hunderttausend Euro.
Es sind ein paar der Verfahren auch schon rechtskräftig. Ich bin gerade mit den Zahlen nicht ganz so, 7 Stück, glaube ich.
Nee, die sind noch nicht alle rechts. Ein Verfahren ist rechtskräftig. Da ist jetzt nur noch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Aber diese beiden Immobilien sind tatsächlich schon wieder an das Land Berlin zurückgefallen. Bei 4 weiteren Verfahren gibt es erstinstanzliche Entscheidungen vom Landgericht, die jetzt aber alle an den BGH gehen mit der Revision. Und für das letzte Verfahren, was noch aussteht, beginnt die Hauptverhandlung nächstes Jahr im Mai.
Und was passiert dann, wenn die Immobilien, du hast es gerade pauschal gesagt, ans Land Berlin zurückgefallen sind?
Das Land Berlin wird dann im Grundbuch als Eigentümer eingetragen und kann dann entscheiden, was mit diesen Immobilien passieren soll, nämlich ob die dann hier weiterverwertet werden sollen durch einen Verkauf oder ob sie tatsächlich ins Portfolio des Landes gehen für eine Vermietung.
Okay, aber gehen wir mal in einen Schritt zurück, bevor solche Arrestbeschlüsse dann vollstreckt werden, bevor die Grundbucheintragungen erfolgen. Damit gehen wir ja quasi in die offene Phase zurück. Dann kriegen eben auch die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer der Immobilien mit, dass wir da aktiv geworden sind. Was passiert denn vorher? Also denn tatsächlich, das sind ja auch diese sogenannten selbstständigen Einziehungsverfahren, also ein anderer Mechanismus. Normalerweise im Strafverfahren wird am Ende der Hauptverhandlung eine Strafe ausgeurteilt und dann eben auch eine entsprechende Einziehungssumme angeordnet als Wertersatz oder unmittelbar oder was auch immer. Wenn das nicht klappt, wenn wir also quasi eigentlich gar keine Vortat haben oder keine konkretisierbare Vortat, dann kommt dieses selbstständige Einziehungsverfahren. Wie bereitet man denn so ein selbstständiges Einziehungsverfahren überhaupt vor? Also was wird denn dann da ermittelt und was ist überhaupt der Anlass der Ermittlungen, wenn man überhaupt keine Tat hat?
Also ganz am Anfang stehen immer Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Straftat. Also ich kann nicht einfach das selbstständige Einziehungsverfahren aus dem Blauen heraus einleiten, sondern tatsächlich wird immer erstmal wegen einer Straftat ermittelt. Das ist in der überwiegenden Zahl der Fälle meistens ein Geldwäscheverdacht. Das heißt, da wird ganz normal ein Ermittlungsverfahren gegen eine bestimmte Person oder Personengruppe geführt, ein sogenanntes subjektives Verfahren, in dem es darum geht, dass irgendjemand einen Vermögensgegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat stammt, erlangt hat, sich verschafft hat, veräußert hat oder verwahrt. Diese Ermittlungen werden dann ganz normal geführt, wie das bei diesen Verfahren so üblich ist, mit allen Maßnahmen. Und auch in diesem Verfahren erfolgt dann die Sicherstellung des Vermögenswertes, sei es durch einen Vermögensarrest oder durch eine Beschlagnahme. Und erst wenn man in diesem Verfahren zu dem Schluss kommt, dass eine konkrete Straftat, meistens ist es bei der Geldwäsche eben die Vortat, aus der das Geld oder der Vermögensgegenstand ursprünglich stammt, nicht nachweisbar ist, dann wird das Verfahren eingestellt und ein selbstständiges Einziehungsverfahren eingeleitet.
Wie konkret muss denn diese Vortat sein?
Das ist bei der Geldwäsche tatsächlich die Hürde, an der die meisten Verfahren scheitern. Die muss schon sehr konkret sein. Das heißt, unser Geldwäscher muss schon eine hinreichende Vorstellung von der Tat haben, aus der der Vermögenswert, den er da hat, stammt. Er muss sie sich jetzt nicht in allen Einzelheiten vorstellen, aber dieses grundsätzliche eine rechtswidrige Tat, in welche Richtung das geht, Betäubungsmittelhandel oder Betrug, da muss auch schon eine recht konkrete Vorstellung da sein. Auch so ein wenig hinsichtlich der Täterbeteiligung, auch wenn er die nicht alle namentlich kennen muss. Aber das muss ich ihm eben alles nachweisen, dass er da konkrete Vorstellungen hatte. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich die Geldwäsche nicht anklagen kann.
Wie führt man so einen Nachweis?
Ganz unterschiedlich. Toll wäre natürlich ein Geständnis. Das ist aber in den meisten Fällen natürlich nicht vorhanden. Und dann geht es um objektive Umstände. Geldwäsche kann man ja auch durchaus leichtfertig begehen. Und da muss man dann natürlich sagen, also wenn die objektiven Umstände, wie die ermitteln können, so sind, dass es sich praktisch aufdrängt, dass es sich um einen Gegenstand handelt, der aus einer rechtswidrigen Tat stammt. Zum Beispiel, wenn dann eben das offensichtlich Gelder sind, die von Dritten kommen, mit Verwendungszwecken, die man nicht zuordnen kann oder die dafür sprechen, dass die von einem ganz anderen Vorgang ausgehen als man selber, dann spricht man von Leichtfertigkeit. Also wenn man hätte erkennen können, dass es tatsächlich hier um Gelder aus Straftaten geht. Vorsatz, da spielen natürlich unterschiedliche Gesichtspunkte eine Rolle. Da kann man auch die ganz normalen Beweismittel sicherlich immer verwenden, wenn man irgendwelche Erkenntnisse aus TKÜ hat oder irgendwelchen Schriftverkehr oder Absprachen, die man vielleicht irgendwo gefunden hat über Sachen, wo dann eben gesagt worden ist, das kommt da und daher. Da gibt es eben die ganz normalen Beweismittel, die man in jedem anderen Strafverfahren auch anwendet.
Es gab jetzt vor ein paar Jahren auch Änderungen im Paragraph 261 StGB, also im Geldwäscheparagraphen. Da gab es vorher einen relativ strikten Katalog von Vortaten, der das mit der Konkretisierung des Geldwäschervorsatzes irgendwie auch nochmal schwieriger gemacht hat. Das ist jetzt erweitert worden. Hat es was in eurer Arbeit verändert und vor allem hat es das leichter gemacht oder eher schwieriger?
Also gewisse Veränderungen sind sicherlich eingetreten. Jetzt ist jede rechtswidrige Tat eine denkbare Vortat für die Geldwäsche. Das heißt also gerade für den Anfangsverdacht, der bejaht sich jetzt im Zweifel ein wenig einfacher, weil man eben nicht mehr gleich am Anfang sagen muss, dass es sich hier um eine Katalogtat der Geldwäsche handelt, eine Katalogvortat, wie das vorher der Fall war. Da musste es zum Beispiel immer ein gewerbsmäßiger Betrug oder gewerbsmäßiger Diebstahl sein. Jetzt würde auch ein einfacher Betrug reichen. Das macht die Aufnahme der Ermittlungen leichter. Am Ende die Frage, ist es ein hinreichender Tatverdacht, der für eine Anklage reicht? Da hat sich nicht viel geändert durch diesen neuen Ansatz, weil es eben immer noch diese konkrete Vorstellung von der Vortat sein muss. Aber in die Ermittlungen einzusteigen, das ist dadurch tatsächlich ein wenig einfacher geworden.
Gut, jetzt sozusagen nochmal bei unserem Ausgangsfall. Da hat es eben nicht gereicht, irgendwie was Konkretes zu machen, eine konkrete Vortat dann eben dann tatsächlich irgendwie zu eruieren. Und dann war das Verfahren eingestellt und jetzt kommt ihr.
Genau, wir waren schon vorher in dem Verfahren drin, da habe ich tatsächlich auch die subjektiven Ermittlungen geführt. Die wurden ursprünglich mal im Bereich der organisierten Kriminalität geführt und nach der Beschlagnahme der Immobilien hat der Kollege dann das Verfahren an die damals neue Abteilung für Vermögensabschöpfung abgegeben, weil eben klar war, das Hauptziel dieses Verfahrens wird die Einziehung der Immobilien sein, sei es im subjektiven Verfahren oder möglicherweise in einem objektiven Verfahren. Das war damals eben noch nicht absehbar, weil die Ermittlungen noch liefen. Das waren auch Geldwäschetaten, die den damals Beschuldigten vorgeworfen worden sind. Wir hatten auch eine Vielzahl von möglichen Vortaten, aber wir konnten das halt nicht so weit eingrenzen, dass wir sagen, es stammt aus dieser einen konkreten Vortat, weil die Immobilien eben auch mit sehr großen Mengen an Bargeld erworben worden sind. Und Bargeld hat nun mal die Angewohnheit, dass leider nicht draufsteht, wo es herstammt. Als das Verfahren dann eingestellt wurde... Genau, ja, aber... Der würde ich jetzt nicht unterstellen, dass es da aus einer rechtswidrigen Tat herkommt. Als das Verfahren dann eingestellt war, haben wir selbstständige Einziehungsverfahren gegen die Eigentümer der Immobilien eingeleitet. Und da ging es dann darum, nachzuweisen, dass die Gelder, die für den Immobilienerwerb aufgewendet wurden, aus irgendeiner rechtswidrigen Tat stammen.
Also da waren denn diese Eigentümer schon identisch mit den Beschuldigten in dem vorhergehenden Verfahren oder hat sich dann nochmal der Personenkreis verändert?
Nein, die waren auch Beschuldigte in dem vorherigen Verfahren, wobei der Beschuldigtenkreis da größer war. Also da waren mehr Personen beschuldigt, weil es nämlich da auch diejenigen betraf, über deren Konten die Gelder für den Erwerb der Immobilien teilweise geleitet wurden. Viele dieser Gelder stammten aus dem Ausland, aus der Republik Libanon und da waren eben libanesische Staatsangehörige, bei deren Konten diese Gelder liefen und die waren ebenfalls Beschuldigte, aber keine Immobilieneigentümer. Wir haben auch damals gegen die aus unserer Sicht Hintermänner der Immobilieneigentümer ermittelt. Es handelte sich dabei aus unserer Sicht zum großen Teil um Strohleute. Das heißt also, die waren nur vorgeschoben als Eigentümer, während die wirtschaftlich Berechtigten tatsächlich andere Personen waren. Gegen die haben wir ebenfalls ermittelt, aber die waren dann eben nicht Betroffene des selbstständigen Einziehungsverfahrens. Das richtet sich ausschließlich immer gegen die jeweiligen Immobilieneigentümer.
Und dass es da überhaupt Immobilien gab, darauf ist man auch im Rahmen des normalen Ermittlungsverfahrens erstmal gestoßen, dass man dem Geld gefolgt ist, oder?
Das waren Erkenntnisse tatsächlich aus einem anderen Verfahren aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, dem sogenannten Diebstahl aus dem Bode-Museum der Goldmünze. Da ist damals 2017 eine sehr wertvolle Münze entwendet worden und im Zuge der Ermittlungen zum Verbleib der Münze sind eben Erkenntnisse erlangt worden, dass Gelder an Personen weitergeleitet worden sind, die damals nicht über andere legale Vermögenswerte verfügten. 2 Jahre zuvor gab es auch noch eine Vortat, die da eine enorme Rolle gespielt hat, nämlich den Diebstahl aus der Mariendorfer Sparkasse. Da sind damals aus Schließfächern insgesamt 9,5 Millionen Euro an Wertgegenständen und Bargeldern erbeutet worden. Und auch da wurden Ermittlungen geführt. Und in beiden Verfahren gab es Erkenntnisse, dass Mitglieder einer arabischen Großfamilie Immobilien erworben haben, die vorher zum Teil Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 bezogen haben. Also keinerlei eigenes relevantes Einkommen hatten und jetzt plötzlich über Großmengen an Geld verfügten. Dann hat man natürlich zu diesen Immobilienerwerben ermittelt, wo ist das Geld dafür hergekommen, über welche Konten ist das geleitet worden, wie ist es auf diese Konten gelangt und hat dann tatsächlich immer mehr Immobilien identifiziert, die in diesen Kreis mit reingehörten, die dann verschiedenen Mitgliedern dieser arabischen Großfamilie gehörten. Und so ist man dann auf diese 77 Immobilien insgesamt gekommen.
Aber das heißt, ich habe erstmal quasi zwei theoretisch unabhängige Ereignisse, indem ich sage, ich habe einmal diesen Sparkassendiebstahl und ich habe auf einmal eine Personengruppe, die plötzlich zu Geld gekommen zu sein scheint und dann ist also quasi die Aufgabe jetzt da, diese Verbindung herzustellen.
Das war in diesem Fall tatsächlich, was die Mariendorfer Sparkasse betrifft, aus unserer Sicht eine familiäre Verbindung. Da ist auch ein Täter ist verurteilt worden für diesen Einbruchsdiebstahl und dessen Bruder hat sich dann tatsächlich sehr stark für Immobilien interessiert. Das ist im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung festgestellt worden. Und dann hat man eben geguckt, welche Immobilien hat dieser Bruder selber gekauft und hat dann festgestellt, er hat nicht nur selber welche gekauft, sondern es gibt auch offensichtlich jemanden, für den er als Generalbevollmächtigter tätig geworden ist, nämlich einen libanesischen Staatsbürger, für den er noch zwei weitere Immobilien gekauft hat. Und dann gab es eine Querverbindung zu der nach islamischem Recht Ehefrau dieses Bruders, deren Brüder ebenfalls Immobilien erworben haben, sie selber auch eine. Und so hat sich dann die Kette immer weiter fortgesetzt.
Das heißt, ihr habt zu den 77 Immobilien insgesamt wie viele Beteiligte etwa als Strohmänner, Mittelsmänner, Generalbevollmächtigte im Hintergrund?
Also auf dem Aktendeckel des subjektiven Verfahrens standen damals über 20 Personen. Und tatsächlich Eigentümer der Immobilien, das waren nachher 7 oder 8 Leute, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, müsste ich nochmal nachzählen, aber in etwa so gewesen sein, also deutlich weniger.
Gut, wie kommt sozusagen an der Stelle dann weiter? Jetzt habe ich irgendwie die 77 Immobilien mit den 8 Personen, bei denen irgendwie nicht so leicht erklärbar ist, wie die sich die geleistet haben könnten. Jetzt wäre ich doch aber erstmal an dem Punkt zu sagen, naja gut, aber wir müssen denen doch jetzt nachweisen, dass das aus illegalen Quellen stammt und dass das irgendwie Geldwäschetaten sind. Und das ist ja jetzt gerade nicht geglückt.
Also die Geldwäschetat konnten wir tatsächlich nicht nachweisen, weil wir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sagen konnten, ob die Gelder für den Immobilienerwerb aus den uns bekannten Vortaten stammten. Ich habe jetzt die beiden größten Vortaten benannt, die da bekannt waren. Es gab noch eine Menge andere. Das LKA hat damals eine Auswertung gemacht für Taten, an denen Mitglieder dieser Familie beteiligt waren, welche Summen da erbeutet worden sind im Zeitraum des Immobilienerwerbs und kurz davor. Das waren also etliche Millionen, über die wir da gesprochen haben, die auch ohne weiteres ausgereicht hätten, diese Immobilien zu erwerben. Wir haben dann natürlich, sind der Spur des Geldes rückwärts gefolgt sozusagen. Also wir haben eben festgestellt, die Kaufpreise wurden bezahlt von den und den Konten. Dann haben wir eben geguckt, wie ist das Geld auf diese Konten gelangt und haben dann irgendwann festgestellt, der Großteil der Gelder wurde eben aus der Republik Libanon transferiert. Dann haben wir Rechtshilfeersuchen an den Libanon übermittelt, mit denen wir darum gebeten haben, dass dort eben die betreffenden Personen vernommen werden, dass eben aber auch uns Kontoauszüge übermittelt werden, die wir leider nicht bekommen haben. Aber eben auch sonst zu Vermögenswerten dieser Familienmitglieder im Libanon tatsächlich Ermittlungen durchgeführt werden. Da haben wir einiges an Antworten erhalten, die wir dann hier ausgewertet haben, sodass wir nachher zu dem Schluss gekommen sind. Eine Geldwäschetat können wir nicht nachweisen, aber wir können sicher belegen, dass aus unserer Sicht das nicht legal finanziert worden sein kann. Und das ist eben die Voraussetzungen dann für die selbstständige Einziehung nach § 76a Absatz 4, der Nachweis, dass der Vermögensgegenstand aus einer rechtswidrigen Tat stammt, die ich nicht näher konkretisieren muss. Und da kann man eine sogenannte Gesamtschau, verschiedene Indizien, die da einfließen, das ist auch in § 437 StPO zum Teil geregelt. Da geht es zum Beispiel darum, ein Missverhältnis zwischen dem tatsächlichen Einkommen des Eigentümers und dem wirtschaftlichen Wert des Gegenstandes, über den man da redet, seine sonstigen finanziellen Verhältnisse. Die Umstände des Auffindens des Gegenstandes können eine Rolle spielen. Das war hier zum Beispiel die Tatsache, dass es eben hauptsächlich aus unserer Sicht Strohleute waren, die eingesetzt worden sind als Immobilieneigentümer und nicht die tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten. Also es sollte verschleiert werden, wem der Vermögensgegenstand tatsächlich zusteht. Und in der Gesamtschau dieser Indizien kann man dann eben aus unserer Sicht zu dem sicheren Schluss kommen, dass es sich um inkriminierte Vermögenswerte handelt. Und die können dann eingezogen werden.
Erfolgt in solchen Fällen auch eine Kooperation dann beispielsweise mit den Sozialämtern und der Agentur für Arbeit und so weiter? Also auch was einfach die Information betrifft, die haben hier Immobilien, diese Vermögenswerte, haben die überhaupt angegeben? Sind die überhaupt noch bezugsberechtigt oder hängt da nicht möglicherweise auch noch ein Sozialleistungsbetrug mit hinten dran?
Wir haben natürlich Auskunftsersuchen an diese Behörden gestellt und uns von dort mitteilen lassen, ob jemand Leistungen bezieht und wenn ja, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang. Und umgekehrt haben wir in einigen dieser Fällen auch rückgemeldet tatsächlich und gesagt, wir haben hier festgestellt, der hat offensichtlich erhebliche Vermögenswerte. Ihr habt uns mitgeteilt, der stand im Leistungsbezug. Dann haben wir Verfahren eingeleitet von Amts wegen Sozialleistungsbetruges und da sind auch Anklagen anhängig. In einem Verfahren gab es jetzt schon eine Verurteilung, die ist aber noch nicht rechtskräftig. Aber natürlich, da gab es dann einen Austausch von Informationen.
Aber das heißt trotzdem, ich schließe auch beispielsweise durch diese Ermittlungen im Libanon dann quasi, naja, ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen, sondern es ist dann quasi eure Aufgabe zu überlegen, wo könnte denn theoretisch das Geld, das da investiert worden ist, her sein? Und dann wird dann eben nachgefragt, möglicherweise stammt es von der Familie, möglicherweise sind es irgendwie Schenkungen von dem und dem und dem. Und das prüft man irgendwie alles ab. Und wenn quasi sich keine dieser Ideen, wo das Geld herkommen könnte, bestätigt, dann ist man in der Vermutung drin zu sagen, dann dürfte es aus illegalen Quellen stammen.
Genau, die Staatsanwaltschaft ist da erstmal in der Pflicht, sozusagen in Vorleistung zu gehen. Also wir müssen darlegen, warum wir davon ausgehen, dass das Ganze aus rechtswidrigen Taten stammt, also dass es nicht legal erlangt worden sein kann. Das müssen sehr umfassende Ermittlungen sein und sie müssen jetzt auch naheliegende Zweifel ausschließen. Aber wenn das erstmal so als Erzählung steht, dann ist es tatsächlich so, dass in diesem Fall dann im selbstständigen Einziehungsverfahren dem Betroffenen Schweigen nicht mehr hilft. Es gilt ja eigentlich im Strafrecht, ich muss mich nicht selber belasten. Im selbstständigen Einziehungsverfahren ist es auch so, dass er keine Angaben machen muss. Allerdings, wenn die Staatsanwaltschaft eben substantiiert und es auch plausibel erscheint, dass es sich um einen inkriminierten Vermögenswert handelt, dann muss er sich einlassen, warum das nicht so sein soll. Ansonsten gilt das mehr oder weniger als zugestanden und dann wird eingezogen.
Das ist dann diese sogenannte Beweislastumkehr, die mit der Reform des Vermögensabschöpfungsrechts propagiert wurde.
Das wird immer gerne so von den Verteidigern gesagt, dass das so sei, aber dem ist tatsächlich ja nicht so. Eine Beweislastumkehr würde ja faktisch bedeuten, dass der Betroffene nachweisen muss, dass es sich um einen legalen Vermögenswert handelt. Das ist mitnichten der Fall. Es geht eben darum, dass die Staatsanwaltschaft als erstes aus ihrer Sicht darlegt, warum es ein inkriminierter Vermögenswert ist und erst dann ist der Betroffene verpflichtet, sich zu äußern und zu sagen, warum das nicht zutrifft aus seiner Sicht und warum es tatsächlich legales Vermögen sein soll.
Wäre denn irgendwie eine tatsächliche Beweislastumkehr wünschenswert? Also es wird ja auch immer so das Beispiel Italien irgendwie angeführt, wo eben genau da, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber wo man dann eben immer liest, da müsste eben genau dieser Nachweis geführt werden. Es handelt sich um legales Vermögen durch die Beschuldigten.
Also in Italien gilt das jetzt auch nicht generell, sondern da müssen tatsächlich bestimmte Kriterien gegeben sein, wie zum Beispiel, dass es sich um einen Vermögenswert aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt. In diesen Bereichen gilt tatsächlich diese Beweislastumkehr. Als Strafverfolger würde ich sowas natürlich durchaus begrüßen, weil es eben den Betroffenen in Zugzwang bringen würde, hier bestimmte Sachen nachzuweisen. Ich würde das auch aus meiner Sicht als verfassungsgemäß erachten, wenn man das eben durch bestimmte Kriterien eingrenzt, wie es ja jetzt zum Beispiel auch schon der Fall ist, dass man eben sagt, es müssen erst die subjektiven Ermittlungen erfolgen, es geht nur bei bestimmten Katalogtaten. Aber grundsätzlich denke ich, dass möglicherweise unser Recht sich auch in diese Richtung entwickeln könnte.
Du hast ja gesagt, in einem Verfahren gab es gar keine Einlassung. Warum nicht? Hast du da eine Idee? War das quasi irgendwie noch eine Überforderung mit der neuen Rechtssituation? Oder?
Also die kam sehr spät, die Einlassung. Die kam tatsächlich, als wir den Antrag gestellt hatten und der beim Landgericht anhängig war, ist keine Einlassung erfolgt. Hinterher wurde dann gesagt, das erste Verfahren lief 2020 tatsächlich beim Landgericht, dass es auch der Corona-Umständen geschuldet war. Ob das so zutrifft, wage ich zu bezweifeln. Aber die kam eben dann tatsächlich erst, nachdem das Landgericht den Einziehungsbeschluss gemacht hatte, die Einziehung. Und die war dann eben auch sehr pauschal gehalten. Zu dem Zeitpunkt gab es dieses Recht zwar schon seit 3 Jahren, aber das waren hier so die ersten großen Anträge, die da tatsächlich gelaufen sind. Ich glaube, da war möglicherweise den Beteiligten und vielleicht auch den Rechtsbeiständen noch nicht so ganz klar, wie diese Verfahren funktionieren. Mittlerweile ist das tatsächlich deutlich anders. Da ist es auch so, dass wir fast nichts mehr im Beschlusswege entschieden bekommen, sondern fast immer in Hauptverhandlungen diese Entscheidungen getroffen werden. Da kommt dann die Einlassung meistens in der Hauptverhandlung, was für uns natürlich die Sache deutlich erschwert, weil eben oftmals dann erst der Auslandsbezug klar wird und Ermittlungen während laufender Hauptverhandlungen im Ausland natürlich äußerst schwierig zu realisieren sind.
Gibt es da große Überraschungsmomente für euch noch in den Hauptverhandlungen, dass man dann irgendwie auch sozusagen einfach mal dasteht und denkt, ach Mist, stimmt, da hätte das Geld auch herkommen können, hätte ich das mal besser vorher überprüft oder ist es eher das, was man dann so als Schutzbehauptungen werten
würde? Also ich würde sagen, das überwiegende Gros sind aus unserer Sicht dann tatsächlich Schutzbehauptungen, die zumeist auch wenig unterfüttert werden mit objektiven Beweismitteln. Also da wird dann eben oft vorgetragen, das seien irgendwelche Gewinne aus irgendwelchen Spielsachen, was sehr oft vorgetragen wird, sind irgendwelche Darlehensvereinbarungen mit Dritten, aus denen das Geld stammen soll. Manchmal, aber eben auch nicht immer, werden dann Darlehensverträge vorgelegt, wo man dann aber auch beim großen Teil schon sagen kann, dass es eigentlich zu der Situation, die festgestellt worden ist, überhaupt nicht passt. Also da stimmen dann Daten nicht, da stimmen Summen nicht, da sind keine Zinsen vereinbart. Also da muss man natürlich schon in dem Moment dann schnell reagieren können, aber dass wir jetzt die wirklich großen Überraschungen erleben, das ist da eigentlich noch nicht vorgekommen. Also dafür sind die Ermittlungen, die wir vorab dann anstellen, eben auch meistens schon sehr umfassend.
Wenn jetzt aber zum Beispiel solche Darlehensnehmer, die dann irgendwie zurückgezahlt haben, dann auftauchen, werden die auch in der Hauptverhandlung vernommen? Also ist das dann quasi dann eine ganz normale Hauptverhandlung mit Zeugenvernehmungen und heißen die Angeklagte dann? Nein, heißen Einziehungsbeteiligte?
Die heißen Einziehungsbeteiligte, die Angeklagten. Also einen Angeklagten gibt es nicht, weil es geht ja nicht darum, hier eine Strafe auszusprechen, sondern tatsächlich nur diesen Vermögensgegenstand einzuziehen. Deswegen heißt es auch nicht Verteidiger, sondern Rechtsbeistand in diesem Verfahren. Und ja, die Zeugen werden dann ganz normal wie in einem eigentlichen Strafverfahren in der Hauptverhandlung vernommen, wenn das Gericht das als notwendig erachtet. Also ich hatte jetzt eine Verhandlung, die ist auch noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, aber es gibt ein Einziehungsurteil. Da ist der Beweis durch Vernehmung einer angeblichen Darlehensgeberin aus der Türkei angeboten worden und da hat das Gericht gesagt, dem muss es jetzt, da es erst in der Hauptverhandlung zu diesem Angebot kam, nicht mehr nachgehen, weil die Auslandszeugen eben nicht unmittelbar erreichbar ist und weil aus Sicht des Gerichtes das, was sie zu sagen hat, für die Einziehung nicht von Relevanz ist.
Wie lange dauert denn so ein Verfahren insgesamt? Also quasi, wenn wir einfach mal den kompletten Zeitraum aufspalten, von wegen wir haben den Anfangsverdacht wegen eines Geldwäschedelikts oder eines BTM-Delikts, bis dann tatsächlich im selbstständigen Einziehungsverfahren, Ermittlungsverfahren zwischenzeitlich eingestellt und so weiter, dann tatsächlich eine Einziehungsentscheidung gegangen ist.
Ganz unterschiedlich. Also bei den 77 Immobilien sind die Ermittlungen damals 2015 losgegangen. Und wie gesagt, das letzte Verfahren im selbstständigen Einziehungsverfahren soll jetzt im Mai nächsten Jahres anverhandelt werden. Also das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, fast 10 Jahre. Es gibt Verfahren, gerade auch aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, wenn da Gelder, Bargelder im großen Umfang aufgefunden werden, da geht das deutlich schneller. Aber weniger als ein Jahr habe ich bis jetzt noch nicht erlebt in diesen Verfahren nach 76a Absatz 4.
Was aber auch nochmal sozusagen dann dazu führt, also eigentlich ist quasi dieses selbstständige Einziehungsverfahren nur der Notbehelf, denn von der Grundidee her wäre es eben das Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren und dann eben einfach die Verurteilung im Strafverfahren mit der entsprechenden Einziehungsentscheidung am Ende sozusagen als das strafprozessuale Ideal und nur damit nicht quasi an der Stelle Schluss ist, gibt es noch dieses selbstständige Einziehungsverfahren.
Genau, also einfach um dieses Credo dann auch tatsächlich umzusetzen, Straftaten dürfen sich nicht lohnen.
Was auch dazu führt, dass eure Abteilung nicht nur sozusagen diese eigenen selbstständigen Einziehungsverfahren führt, sondern ihr auch seit ein paar Jahren quasi als Serviceabteilung für den Rest des Hauses aktiv seid, weil so die normale Einziehung kriegt man als normaler Strafrechtler dann auch noch hin. Aber wenn es dann eben komplexer wird, dann raucht einem der Kopf was irgendwie schon wieder mit, da ist der Vermögensarrest, da der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und muss ich das jetzt irgendwie siegeln und wie kriege ich das an die Bank und das alles einfach eine komplette Sondermaterie ist.
Ja, also das Gesetz gibt es seit Juli 2017 und wir haben eben festgestellt, dass da tatsächlich der Schulungsbedarf hier im Haus und auch der Erklärungsbedarf sehr groß ist, gerade auch am Anfang. Da haben wir dann eben generell für das Haus angeboten, dass wir in allen Verfahren, in denen diese Rechtsbereiche auftauchen, eine Beratungsfunktion wahrnehmen. Mittlerweile haben wir das standardisiert. Es gibt eine E-Mail bei uns und auch eine Hotline für Anrufe, dass also die Kollegen sich jederzeit an uns wenden könnten mit Fragen der Vermögensabschöpfung. Wie du eben sagtest, also die Standardfälle, das können mittlerweile alle Staatsanwälte und Staatsanwältinnen eigentlich problemlos. Die Fragen, die jetzt an uns herangetragen werden, das sind tatsächlich die komplexeren Fallgestaltungen, wenn es eben darum geht, dass zum Beispiel jemand Drittes erlangt hat oder aber eben auch die Frage, wenn das ursprünglich Erlangte nicht mehr da ist, auf welche Werte kann man möglicherweise zugreifen? Was heißt eigentlich durch oder für die Tat erlangt? Wie genau muss man diese Konnexität nachweisen? Also das sind jetzt so die Fragen, mit denen wir uns dann tatsächlich beschäftigen und eben immer die selbstständige und die erweiterte Einziehung.
Und ich glaube, man hört es raus, es macht dir Spaß.
Das macht unheimlich Spaß, weil es eben auch unheimlich befriedigend ist, am Ende des Tages zu sagen, das Geld, was aus der Straftat erlangt wurde, das haben wir wieder zurückgeholt, entweder den Geschädigten zugeführt oder dem Haushalt. Und für denjenigen, der die Tat begangen hat, hat sich das nicht gelohnt. Also kann ich wirklich mit dem Rechtsbereich sagen, das verschafft einem beruflich eine große Befriedigung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Die Prozessbeteiligten, bitte.